Sie hören SWR Kultur am Mittag. Ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau und wer etwas anderes behauptet hat, war in der Vergangenheit schnell verdächtig und wurde oft ebenso schnell bestraft, ausgegrenzt oder einfach ignoriert. Aber es gab eben auch immer wieder Menschen, die diese scheinbare Geschlechtergewissheit hinterfragt haben, die sie ausgehebelt oder sich ihr schlicht widersetzt haben. Und die stoßen bis jetzt in unserem Alltag auf zum Teil großen Widerstand, auch wenn sich heute immer mehr Menschen einig sind, dass Geschlecht oder Geschlechterbewegungen eben auch fluide sein können, also fließend, sich verändernd. Die Universität Koblenz veranstaltet nun eine Ringvorlesung mit dem Titel Fluide Geschlechterbewegungen. Mit dabei ist auch die Professorin für Musikwissenschaft Corinna Herr. Ich grüße Sie, Frau Herr.
Hallo, Herr Burmeister.
Sie halten heute Abend ja einen Vortrag mit dem Titel Voices and Bodies of Gender, fluide Geschlechterbewegungen in der Musik von den Kastraten bis zu Harry Styles. Kastraten sind ja jetzt vermutlich ein Ausnahmebeispiel. Darunter verstehen wir ja junge Sänger, denen hauptsächlich im 17. und 18. Jahrhundert die Hoden entfernt worden sind, um ihre hohe Stimme zu erhalten. Diese Eingriffe wurden ja an zum Teil Achtjährigen schon vorgenommen, um den Stimmbruch zu verhindern. Zählt so ein massiver Eingriff von außen eigentlich technisch gesehen auch zu der fluiden Geschlechterbewegung?
Ich behaupte das natürlich. Danke für die Frage. Ja, tatsächlich ist ja in der Musik oder die Musik insofern ein Ausnahmefall als hier wirklich und tatsächlich nicht nur im 17. und 18. Jahrhundert, sondern über mehr als 400 Jahre diese mechanischen Operationen an Jungen vor der Pubertät durchgeführt wurden im Namen der Kunst. Das muss man sich schon mal überlegen. Der letzte Kastrat, Alessandro Moreschi, starb 1922 im Vatikan. Also diese Praxis hat es in der Tat, wenn auch sehr geheim, noch weiter gegeben und wir kennen sie schon aus dem 14., 15. Jahrhundert. Ja, ich zähle das tatsächlich zu der Frage fluide Geschlechterbewegung. Ich habe mich auch schon länger mit diesem Kastratenthema beschäftigt. Wir haben jetzt aber diese Ringvorlesung in einer interdisziplinären Perspektive. Das heißt, wir gehen von sehr verschiedenen Blickwinkeln da drauf und wir sind also mit sehr verschiedenen Fächern auch tatsächlich dabei, sei es die Soziologie, aber auch die Sexualwissenschaft, Medizin, Geschichte, was ich auch total spannend finde. Da kommt der Kollege nächste Woche. Also das heißt, wir sprechen über fluide Geschlechterbewegungen primär als Historikerinnen, aber auch natürlich als Soziologinnen und Analytikerinnen der Gegenwart. Da haben wir natürlich eine sehr aktuelle Problematik, die Sie auch schon angesprochen haben. Man sollte ja meinen, dass sich da was bewegt hat, vielleicht auch seit dem Selbstbestimmungsgesetz, das ja 24 schon in Kraft getreten ist. Aber auch hier analysieren wir eigentlich eher ohne zu werten, zunächst mal als Wissenschaftlerinnen, wie ist denn der Status quo? Hat sich tatsächlich etwas verändert? Sind bei fehlenden Normierungen oder bei geschwächten Normierungen auch andere Selbstdarstellungen möglich? Das ist zum Beispiel eine Frage, die wir spannend finden. Gerade diese Verbindung von Norm und Selbstdarstellung, sei sie jetzt eben auf einer körperlich-anthropologischen Ebene oder eben auf einer künstlerisch-performativen. Verbindung ist ja tatsächlich auch meine Frage.
Genau, dazu dann die Countertenöre von heute, die erlangen ja ihre ungewöhnlich hohen Stimmen. Glücklicherweise offensichtlich nicht mehr durch medizinische Eingriffe, sondern durch herausragende Gesangstechnik. Eine weiblich klingende Stimme aus dem Mund eines Mannes, selbst beim meist eher konservativen Opernpublikum ist das dann kein Aufreger. Diese fluiden Geschlechterbewegungen innerhalb der Musik, sind die akzeptierter als in anderen Bereichen? Kommt es da einem natürlicher vor oder woran liegt das?
Es ist natürlich die Frage, ob wir diese hohen Stimmen wirklich noch als weiblich klingend ansehen. Das war bestimmt in den 1980er Jahren noch der Fall. Da traten so die ersten großen Countertenöre auf die Opernbühne, schlicht weil wir sie gebraucht haben. Mit der ganzen Händel-Renaissance vor allem brauchten wir eben Menschen, die die Kastratenrollen übernommen haben. Wir hätten genauso gut Frauen nehmen können. Frauen haben das auch gesungen und tun das heute noch. Denken wir an die wunderbare Cecilia Bartoli und anderen, an Anne Hallenberg. Aber gleichwohl ist es offenbar ja auch dem Publikum ein Bedürfnis, Männer in einer männlich konnotierten Rolle zu sehen. Das war übrigens im 17. und 18. Jahrhundert anders. Da hatte das Publikum kein Problem damit, eine Frau als ersten Mann, als Primo Uomo zu sehen und zu hören. Aber auch umgekehrt. Der junge Farinelli ist debütiert in einer Frauenrolle und sang beispielsweise 1725 die Kleopatra in Hasses Serenade Antonio e Kleopatra.
Also innerhalb der Musik war offensichtlich die Gesellschaft dann schon früher sehr weit und hat das akzeptiert, was man da auf der Bühne präsentiert bekommen hat, oder?
Ja, tatsächlich. Ne? Diese ganz starke Geschlechterdichotomie oder die Polarisierung der Geschlechtscharaktere, wie Karin Hausen das genannt hat, ist ja etwas, was sehr stark im 19. Jahrhundert auch mit der Bürgerlichkeit erst einsetzt. Und da werden dann, wie Sie es natürlich auch schon zu Recht gesagt haben, wird das Phänomen Kastrat sehr stark in den Hintergrund gedrängt. Das Publikum wollte männlich klingende Stimmen, tief klingende Stimmen im 19. Jahrhundert hören. Aber im 17., 18. Jahrhundert war das anders und tatsächlich im späten 20. Jahrhundert gibt es jetzt auch diese Offenheit, gerade in der Musik und der Musikrezeption, wirklich eines ganz konservativen Publikums, diese ja weiblich klingenden Stimmen, ist immer noch tatsächlich die Frage, hören zu wollen als Männer.
Jetzt gehen wir mal vielleicht ein Stück weiter in die heutige Popmusik von mir aus auch. Ich denke da kurz an Boy George, an Wham, an David Bowie, also Stars der 80er, die mit weiblichen Attributen gespielt haben und damit auch sehr erfolgreich waren. Damals, also jetzt in den 80ern, war es aber auch immer noch ein Skandal, wenn sich dann mal zum Beispiel ein Sänger oder eine Sängerin als homo- oder bisexuell geoutet haben. Also da wurde dann die geschlechtliche Präferenz oder die Geschlechterbewegung dann in einen Topf geworfen. Und ist da der Umgang mit zum Beispiel berühmten Musikerinnen und Musikern heute nicht doch noch ein wenig differenzierter geworden?
Das ist auf jeden Fall so. Und das würde ich auch sagen, wenn Lady Gaga sich beispielsweise als Mother Monster präsentiert, dann ist das erstens ein Video, das 325 Millionen Klicks, ich habe es gerade nochmal nachgeschaut, generiert und das eine sehr positive Rezeption auch nicht nur in der Fan-Community, glaube ich, zeigt. Ich glaube schon, dass wir inzwischen mit sehr vielen gesellschaftlichen Diskussionen einerseits eine neue Offenheit haben, andererseits haben wir natürlich auch gesellschaftliche Kräfte, das darf man nicht verschweigen, die das als hochproblematisch ansehen und ich glaube, so eine Selbstdarstellung als Monster, da haben wir ja auch ganz andere Künstlerinnen und Künstler, die damit spielen, als Ausbruch aus Geschlechterdichotomie, ist vielleicht etwas, was auch von starken gesellschaftlichen Gegenbewegungen mit initiiert wurde oder mit motiviert, das ist besser, das bessere Wort, mit motiviert wurde. Vielleicht ist das so. Also wir haben ja diese sehr unterschiedlichen gesellschaftlichen Strömungen, das kann man ja leider gar nicht verneinen.
Genau, Sie haben gerade gesagt, es gibt Gegenbewegungen, es gibt Menschen, die das Rad der Zeit gerne zurückdrehen würden, wenn sie könnten oder es zumindest versuchen. Aber wie weit wäre das überhaupt möglich? Zum Beispiel, Sie beschäftigen sich auch mit einem Popstar wie Harry Styles, der ja das Label für sich, also seine Sexualität und seine Identität ablehnt, also diese grundsätzliche Belabelung. Welche Rolle spielt das für seine Musik, für seine Kunst, aber auch für die Gesellschaft und diesen Diskurs an sich?
Naja, also ich bin schon ein bisschen vorsichtig damit, sozusagen die eigene biografisch körperliche Selbstdarstellung mit dem, was dann an künstlerisch performativer Selbstdarstellung gezeigt wird, übereinzusetzen. Das halte ich durchaus für problematisch. Das ist natürlich was das Publikum sehr, sehr gerne oder sagen wir, dass die größere was in der Rezeption durchaus vorkommt. Ich würde lieber versuchen, die künstlerisch performativen Selbstdarstellungen, zum Beispiel eines Harry Styles, als solche zu würdigen, wie sie sind, nämlich mit einer sehr starken Offenheit, aus der Geschlechterdichotomie ausbrechend. Wie er selbst sich präsentiert, ist mir ehrlich gesagt als Wissenschaftlerin in dem Moment erstmal egal. Wenn er es natürlich selbst stark verbindet, dann würde ich das so konstatieren. Aber gleichwohl bin ich hier sehr, sehr vorsichtig mit diesen Übertragungen. Denken Sie dran, dass ein Countertenor, um darauf nochmal zurückzukommen, wie Alfred Deller in den 60er und 70er Jahren sich einen Bart wachsen lassen musste, um seine Männlichkeit zu demonstrieren dem Publikum. Er wurde auch immer als Vater von zwei Söhnen angekündigt, damit da auch ja keine Missverständnisse entstehen würden. Ich glaube, da sind wir tatsächlich weiter. Ich bin gerade übrigens dabei, ein Buch über Countertenöre zu schreiben, ein neues, und führe dafür Interviews. Und da höre ich jetzt Gott sei Dank nicht mehr diese starken Vorurteile. Die gab es aber. Aber gleichwohl, also es ist immer ein bisschen gefährlich, sozusagen diese biografische Identität mit der künstlerisch-performativen Identität in eins zu setzen.
Gleichzusetzen, klar, weil das eine ist die Kunstfigur und dann muss es ja eigentlich auch noch eine private Figur geben. Also es wäre ja wahrscheinlich auch sonst sehr ungesund. Trotzdem vermischt das Publikum das natürlich. Mir fällt auch immer Bill Kaulitz ein, der ja in Deutschland auch schon sehr früh ein Vorreiter war in der Band Tokyo Hotel für so eine Genderfluidität. Der hat ja schon seit seiner Pubertät da mitgespielt. Und wäre das nicht doch ein Schock für viele seiner Fans, wenn sich rausstellen würde, dass er zum Beispiel ein ganz heteronormatives Leben privat führen würde?
Man kann ja heterosexuell sein, ohne heteronormativ zu sein. Da ist ja nochmal ein spannender Unterschied, finde ich, oder? Ja, das wäre wahrscheinlich so. Es ist natürlich, da kann man auch nicht verleugnen, dass biografische Impulse häufig auch zu diesen künstlerischen Darstellungen führen. Denkt man auch an Klaus Nomi, der in den 80er Jahren in den USA sich übrigens auch selbst als Alien bezeichnet hat. Also das finde ich wirklich eine ganz spannende Figur für mich als Wissenschaftlerin, dass offenbar Normierungen manchmal so stark sind, dass Personen versuchen auszubrechen, indem sie sich wirklich als anders, ganz anders, außerhalb sozusagen der Menschlichkeit definieren. Das ist auch ein bisschen traurig, oder?
Könnte man als traurig interpretieren. Andererseits ist es natürlich auch vielleicht der Drang dahin, auf die Musik, auf die Kunst an sich den Blick lenken zu wollen und nicht eben durch Sexualität oder vielleicht ein Anbeten des Künstlers abzulenken davon. Also dass in dem Moment, wo die Kunst in den Vordergrund tritt, das männlich-weiblich egal wird vielleicht ein Stück weit.
Guter Punkt. Aber natürlich, viele spielen eben auch explizit mit dieser Geschlechterdichotomie. Das ist dann ja auch wieder spannend.
Für wen ist denn diese Vorlesung heute Abend eigentlich interessant und für wen ist die gedacht?
Wir haben hier sehr unterschiedliche Gruppen, während tatsächlich die Ringvorlesung aus einem spezifischen Forschungszusammenhang, nämlich einem Potenzialbereich aus der Landesforschungsinitiative des Landes Rheinland-Pfalz entstanden ist, haben wir hier an der Universität auch großes Interesse aus den Studierenden unseres sogenannten Gender-Zertifikats. Dann gibt es eine Gruppe aus den Masterstudierenden der Kulturwissenschaft und üblicherweise haben wir in diesem Mittwochsabendsformat, das wir auch kulturwissenschaftliches Kolloquium unseres Fachbereichs 2 nennen, immer viele Kolleginnen und Kollegen, die mir auch schon signalisiert haben, dass sie sich das auf keinen Fall entgehen lassen möchten.
Und SWR-Kulturhörerinnen und Hörer sind bestimmt auch willkommen, oder?
Selbstverständlich sind auch natürlich Menschen sozusagen aus der Umgebung und selbstverständlich besonders die SWR-Kulturhörerinnen und Kulturhörer herzlich willkommen.
Die Universität Koblenz veranstaltet nun eine Ringvorlesung mit dem Titel Fluide Geschlechterbewegungen. Heute Abend startet sie und wird gehalten von Corinna Herr, Professorin für Musikwissenschaften. Und sie hat uns auch schon einen kleinen Ausblick darauf gegeben. Frau Herr, vielen Dank für diese Einblicke.
Super, sehr gerne.